Ich lese aus Gottes Wort aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 12 bis 17 nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat, obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser vollstes Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin das Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.
Guten Morgen. Vielleicht habt ihr vorne auf dem Programmheft gesehen oder erinnert euch noch, in was für einer Predigtreihe wir gerade sind. Un, in Klammern, fake, Gottes Geschichte mit Menschen. Und vielleicht habt ihr den Titel von dieser Predigt gesehen, Gottes Geschichte mit einem Sünder. Also ich liebe diese Reihe, weil es irgendwie so um lauter scheinbare Unmöglichkeiten geht, um Unwillige, um Un, was sich begeisterte, um Un. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles für Themen hatten, aber es gibt sau interessante Themen. Also wenn ihr da Predigten verpasst habt, die könnt ihr alle auf unserer Internetseite nachhören. Nutzt das gerne. Also heute geht es um Gottes Geschichte mit einem Sünder und den Text dazu haben wir gerade gehört. Wenn ich einen Fehler gemacht habe und damit konfrontiert werde, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, darauf zu reagieren und unterschiedliche Dinge kann ich daraufhin empfinden. Sagen wir zum Beispiel, mein Mann Christian und ich, wir haben länger keine Qualitätszeit mehr miteinander verbracht und er sagt, so, es wird mal wieder Zeit, lass uns mal für Freitag verabreden um 15 Uhr bei uns zu Hause in Babelsberg. Das passt mir eigentlich nicht so gut. Der Tag ist schon relativ voll und es ärgert mich auch ein bisschen, aber gut. Sagen wir zwei Tage vorher, am Mittwoch, fragt mich eine Freundin oder erzählt mir, es geht ihr echt nicht gut und sie braucht meine Unterstützung, ob ich am Freitagnachmittag bei ihr vorbeikommen kann und ihr helfen kann. Ich will ihr natürlich eine gute Freundin sein und bin voll bei ihr und total mitfühlend und sage ihr zu, um 14.30 Uhr am Nachmittag bei ihr zu sein am Freitag in Eiche am anderen Ende der Stadt. Die Verabredung mit Christian um 15 Uhr habe ich in dem Moment komplett vergessen. Ist so nicht passiert zum Glück, aber ähnlich wahrscheinlich schon. Ist nicht so ein unwahrscheinliches Beispiel. Am Freitagmorgen jedenfalls verabschiedet sich Christian von mir und ruft mir noch zu, bis heute Nachmittag. Dann sieht er meinen leicht entgeisterten und etwas panischen Gesichtsausdruck und fragt, was denn das Problem ist. Wie würdest du reagieren? Wie würdest du dich fühlen? Wenn dir klar wird, dass du für den gleichen Zeitraum zwei wichtigen Menschen verbindlich für zwei wichtige Dinge zugesagt hast. Vielleicht würde das bei dir auf keinen Fall vorkommen, vielleicht ist das auch nicht so schlimm für dich. Für mich ist das ein Thema. Kannst dir auch gerne irgendeinen anderen Fehler aussuchen, irgendwas, wo in dem Moment klar wird, ups, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich in dem Moment einsehe, dass ich da einen Fehler gemacht habe, dann fühle ich mich vermutlich schuldig. Ich bin also schuldbewusst. Wenn ich den Fehler als etwas Größeres bewerte, weil es zum Beispiel Werte betrifft, die ich habe und die dann verletzt sind, oder weil ich weiß, es ist für einen der Beteiligten ein Problem, dann verurteile ich mich wahrscheinlich auch selbst dafür. Vielleicht kommt noch Scham dazu, ich schäme mich für meinen Fehler und ich habe Angst davor, was die anderen jetzt über mich denken. Wenn ich jetzt so kurzfristig meiner Freundin absage, dann ist die echt total enttäuscht von mir. Dann wird die das Gefühl haben, okay, sie hat es jetzt bestätigt, ich bin eine unzuverlässige Freundin, auf mich kann man sich echt nicht verlassen und wenn es darauf ankommt, dann lasse ich sie im Stich. Wenn ich Christian versetze, ist er auch echt enttäuscht und sauer auf mich. Er wird sich über mich ärgern, er wird wissen, dass ich es mal wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe, vernünftig zu planen und meine Zeit richtig einzuschätzen. Er wird verletzt sein, weil ich unsere Zeit gemeinsame nicht hoch genug werte. Ich habe es mal wieder verpeilt. Ich war wieder zu zerstreut. Mal wieder leiden andere Menschen um mich herum darunter. Wie soll man auch auf mich zählen können? Geschweige denn mich wirklich ernst nehmen und respektieren, wenn ich ständig so verplant bin. Ich bin einfach unmöglich in der Sache. Das werde ich auch nie loswerden. Pech und Schwefel sack auf, Schuldgefühle und Scham über mich ausgekippt. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass ich das nicht einsehe, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich Verantwortung jetzt dafür trage, wie zum Beispiel mit dieser Doppelbuchung am Freitag. Wenn ich meinen Fehler nicht einsehe, dann wehre ich die Schuldzuweisung vielleicht ab und rechtfertige mich. Was kann ich auch dafür, dass Christian jetzt auf einmal plötzlich dringend mit mir Zeit verbringen will und dafür meinen Freitag verplant, der mir eigentlich überhaupt nicht recht war, und mir dann auch noch Druck macht? Das ist doch nicht meine Schuld. Nö, das sehe ich jetzt gar nicht ein. Das ist jetzt eben so, damit muss er klarkommen. Und meine Freundin, die hat hoffentlich nicht nur mich. Also warum soll ich jetzt verantwortlich dafür sein, wie es ihr geht? Sporttasche auf, Boxhandschuhe an. Auf dem einen steht Abwehr, auf dem anderen Ärger. Auch eine Möglichkeit. Oder die dritte Möglichkeit, ich relativiere. Ich fühle mich ungerecht behandelt und wiegel das so ab. Komm, so wichtig ist diese Verabredung jetzt auch nicht. In anderen Beziehungen verabreden sich Partner gar nicht für sowas Hochtrabendes wie Qualitätszeit. Und andere Frauen hätten sich bestimmt auch überhaupt nicht erst voll planen lassen für Freitag. Der soll sich mal nicht so anstellen. Es gibt Schlimmeres. Oder ich lasse mich jetzt davon nicht runterziehen. Das ist halt so eine Schattenseite von mir, so eine kleine. Und da müssen ich und andere einfach mit klarkommen. Das ist so, das müssen wir einfach annehmen. Es gibt garantiert noch mehr Möglichkeiten zu reagieren und sich zu fühlen, wenn wir mit Fehlern konfrontiert werden. Vielleicht hast du gerade was im Kopf. Wir können auch Kombinationen von allem empfinden und abspielen innerlich. Aber mit diesen drei großen Reaktionen oder Möglichkeiten will ich mal weitergehen, weil ich denke, dass die zu den wichtigsten gehören. Also erstens Schuldbewusstsein, oft kombiniert mit Selbstverurteilung oder Scham oder beidem. Zweitens Abwehr, oft werden wir dabei auch wütend. Oder drittens relativieren, und dabei vergleichen wir oft und wiegeln Sachen ab. Ich habe mit Christian, meinem großartigen Mann, über den Bibeltext für heute gesprochen. Und ihm ist was aufgefallen, was uns beide überrascht hat. Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, wo der Text von heute ein Ausschnitt draus ist, das war ein Menti von ihm, da schreibt Paulus, was für ein Hornochse er früher war. Er schreibt an Timotheus nicht nur von einem größeren Fehler, den er gemacht hat, sondern wie seine ganze berufliche Karriere ein einziger brutaler Fehler war. Und wie er seine Kraft jahrelang dafür eingesetzt hat, eine junge religiöse Minderheit, die er falsch fand, auszurotten, nämlich die Christen. Paulus hat Menschen verfolgt mit aller Kraft, er hat sie ins Gefängnis bringen lassen, oft auch zur Folter gebracht, Paulus hat Leben zerstört. Und er schreibt offen davon, wie er damit also eine riesengroße Schuld auf sich geladen hat. Wie reagiert Paulus selbst darauf? Wie empfindet er das? Ich bin sicher, dass er seine Schuld empfunden hat, er gibt sie offen zu. Aber was schreibt er, wie empfindet er heute darüber? Lass uns mal in den Text schauen. Er schreibt schon in Vers 12 und auch danach Sachen wie: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, dass er mich überhaupt in seinen Dienst genommen hat. Gnade hat mich förmlich überschüttet. Gott hat mir Glauben und Liebe geschenkt. Er schreibt davon, dass seine Geschichte ein ermutigendes Beispiel für andere sein kann. Und zum Schluss kann er nicht anders, als über Gott zu staunen und ihn anzubeten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Paulus empfindet Dankbarkeit, Freude, Erleichterung. Er empfindet seine Geschichte als Ermutigung für andere und betet Gott an. Wie kommt er dahin, obwohl er solchen Mist gebaut hat? Wie kann er nicht für immer hängen bleiben in einer Schleife aus Schuldbewusstsein und Scham und Selbstverurteilung und Relativieren und aber auch Wiedergutmachungsversuchen? Und wenn Paulus das kann, stattdessen bei Dankbarkeit und Freude zu landen, wie können wir das auch? Als Antwort formuliert Paulus erstmal ganz einfach: Jesus hat sich über mich erbarmt. Und dabei bezieht er sich auf das Erlebnis in seinem Leben, das bei ihm alles verändert hat. Er schreibt in diesem Teil seines Briefes an Timotheus davon, wie er selbst ein Beispiel dafür ist, wie kraftvoll die Nachricht von Jesus ist. Er erzählt davon, wie es sein Leben umgekrempelt hat, dass er Jesus begegnet ist. Wie er von einem, dem schlimmsten, wie er sagt, Sünder gegen Gott zu einem leidenschaftlichen Mitarbeiter und sogar Leiter für Gottes Sache geworden ist. Diese Begegnung mit Jesus ermöglicht ihm, innerlich einen ganz anderen Weg einzuschlagen, als er mit seiner eigenen Schuld konfrontiert wird und erkennt, dass er dieser große Sünder ist. Diesen inneren Weg wollen wir auch mal nachvollziehen und schauen uns dazu erstmal an, was ein Sünder überhaupt ist, dieses große, unbequeme Wort. Danach wird es um unsere möglichen Reaktionen darauf gehen und dann, wie Gott darauf reagiert. Also erstens nochmal, was ist ein Sünder? Zweitens, wie reagieren wir darauf? Und drittens, wie reagiert Gott darauf? Was ist ein Sünder? Was fällt unter diese große Definition? Ihr kennt umgangssprachlich garantiert so Begriffe wie Verkehrssünder, Steuersünder, Modesünder, Jugendsünder. Jetzt ganz neu dabei in der Liste, Lockdown-Sünder und Quarantänesünder und solche schönen Sachen. Also jemand, der einmalig oder immer wieder gegen bestimmte Regeln verstößt. Das ist eine einfache Definition oder einfache Art, das Wort zu benutzen. Das lässt sich gut schreiben oder verwenden. Ist natürlich ein bisschen kurz gegriffen und verzerrt auch. Von der Bibel her, wo der Begriff herstammt, gibt es verschiedene Arten, das zu beschreiben. Man kann es so ausdrücken. Ich glaube, ich habe drei Arten, wie die Bibel es beschreibt. Einmal, derjenige sündigt, der etwas mehr liebt als Gott und entsprechend denkt, redet und handelt. Ein Sünder ist dann platt gesagt jemand, bei dem das chronisch ist. Also dessen Herz nicht anders kann. Das heißt, derjenige ist ein Sünder, der chronisch andere Dinge mehr liebt als Gott und entsprechend denkt, redet und handelt. Es geht zuallererst um unser Herz. Das ist bei Gott immer so. Nicht um Regeln oder irgendwas. Ich weiß zum Beispiel, dass mein Herz Gott so sehr am liebsten, am allermeisten lieben möchte. Und irgendwie tue ich das und gleichzeitig spüre ich, wie mein Herz sich immer wieder an andere Dinge hängt und andere Dinge höher wertet. Jetzt könnte man sich ja auch darüber ärgern, dass Gott von uns möchte, dass wir ihn über alles lieben. Was ist denn das für eine Forderung? Aber genau dafür hat Gott uns einfach geschaffen. Er hat uns als Menschen darauf ausgerichtet. Unser Wesen, so wie wir ticken, unser Betriebssystem quasi, das funktioniert so, dass wir Gottes Nähe brauchen. Wir brauchen seine Energie, seine Gemeinschaft, seinen Input. Wir brauchen ganz dringend Gott-Vibes in unserem Leben. Es gibt auch gar nichts Besseres für uns. Wenn wir das nicht haben, dann suchen wir uns immer andere Dinge, mit denen wir unser Herz und unseren Kopf füllen und an das wir uns hängen, die aber niemals das füllen können, was Gott füllen kann. Das führt dann zu falschen Prioritäten in unserem Leben. Das wiederum führt zu all den Dingen, die wir so gut kennen, wie Egoismus, Probleme damit großzügig zu sein, die eigene Familie vernachlässigen, Arroganz und so weiter. Weil unser Herz mit den falschen Dingen gefüllt ist. Man kann Sünder sein auch so erklären. Sünderin ist der oder diejenige, die in ihrem Herzen, ihren Gedanken oder Taten die Grenzen überschreitet, die Gott uns Menschen gegeben hat. So wie alle Eltern ihren Kindern Grenzen geben, so wie Gesetze uns Grenzen geben. Diese Grenzen zu verletzen, entfernt uns von Gott, innerlich tatsächlich. Und man kann Sünder sein auch vergleichen mit einer Verzerrung im Menschsein. Wir sind dazu gemacht, Gott ähnlich zu sein, das sagt Gott selbst. Und ein Herz, Gedanken und Taten, die dieser Ähnlichkeit widersprechen, das entfernt uns auch von ihm. Und wenn wir uns von ihm entfernen, entfernen wir uns davon, wer wir eigentlich sind. Als wer wir gemacht sind, zu was wir geschaffen sind. Das verdreht und verkrümmt unser Menschsein. Das ist einer der Begriffe, die Bibel selbst für Sünde verwendet. Verdrehung oder Verzerrung, Verkrümmung. Vieles Gute, ob in uns oder in der Welt, ist verdreht und verzerrt. Zum Beispiel sollte der Mensch über die Erde herrschen, das hatte Gott gesagt, aber auf eine gute, verantwortungsvolle Weise, nicht indem er sie ausnutzt. Wenn wir das tun, ist das eine Verdrehung unserer Rolle auf der Welt. Das ist Sünde. Ein eindrückliches Bild dazu finde ich auch das eines in sich zusammengekrümmten Menschen, der sich quasi um sich selbst dreht, der sich selbst zum Zentrum hat. Dafür sind wir nicht gemacht. Das verkrümmt uns. Auf wen trifft das denn alles zu? Wer von uns ist also ein Sünder, eine Sünderin? Das ist eine der wenigen Fragen der Welt, die ich leicht zu beantworten finde. Jeder. Alle. So einfach. Und Gott ist da auch keiner, der um den heißen Brei herumredet. Er hat da in der Bibel schon ziemlich klare Worte für. Einmal in Paulus' Brief an die Römer, im 3. Kapitel, da schreibt er: Darin sind sich alle Menschen gleich. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Oder woanders im 1. Brief von Johannes: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, dann betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das bedeutet umgekehrt, nur der sich selber eingesteht, dass er fehlerhaft ist, dass sein eigenes Herz immer wieder sein eigentliches Ziel verfehlt und sich das in den eigenen Gedanken und Taten widerspiegelt, nur der hat ein realistisches Selbstbild. Nur wer sich selbst eingestehen kann, dass er immer wieder Schuld auf sich lädt, der ist wirklich ehrlich mit sich selbst. Der tollste, freundlichste, sozialste Mensch ist ein toller, freundlicher, sozialer Mensch und ein Sünder. Und hier will ich unbedingt kurz was einschieben. Dieser Begriff Sünder ist in der Geschichte unheimlich missbraucht worden, um Menschen abzustempeln, abzuwerten und zu manipulieren, um Angst zu machen, um auszugrenzen und um zu beschämen. Und das war sogar zu Jesu-Zeiten auf der Erde schon so. Aber zum Entsetzen aller scheinbar rechtschaffener Menschen verbrachte Jesus seine Zeit mit genau den Menschen, die diesen Stempel trugen. Er befreundete sich mit ihnen, er aß mit ihnen, er ging respektvoll und freundlich mit ihnen um. Noch mehr als mit solchen, die sich für gute Menschen hielten und nicht merkten, dass sie sich damit selbst und alle anderen belogen. Jesus machte damit ganz deutlich, was der Begriff Sünder nicht sein darf. Ein abwertender Stempel, der benutzt werden darf, um Druck auszuüben, zu beschämen oder auszuschließen. Es ist einfach ein Begriff, der einen Aspekt unserer Identität als Menschen beschreibt. Einen tragischen und sehr ernsten Aspekt, aber keinen entwürdigenden und schon gar keinen hoffnungslosen Aspekt. So viel mal zu diesem unbequemen alten Begriff Sünder. Jetzt hörst du also gerade die ganze Zeit von mir, dass wir alle erstmal Sünder sind und dass du also ein Sünder oder eine Sünderin bist. Und du kannst jetzt auf unterschiedliche Weise darauf reagieren. Das kann Verschiedenes mit dir machen. Das bringt uns zu zweitens, wie reagieren wir darauf? Vielleicht erinnerst du dich an die Optionen, die ich am Anfang schon beschrieben habe. Einmal kannst du darauf reagieren mit Schuldbewusstsein. Dir ist das bewusst, du siehst das auch so. Vielleicht empfindest du auch Scham oder verurteilst dich selbst. Oder du reagierst mit Abwehr. Oder vielleicht ärgert dich das auch sogar. Oder vielleicht relativierst du es auch gerne. Du vergleichst dich mit anderen, findest es gar nicht so schlimm, spielst es herunter. Ich habe in zwei Gesprächen mit Menschen, die sich selber gar nicht als Christen bezeichnen, schon verschiedene Reaktionen erlebt. Einmal war das eine Kollegin bei einer vorherigen Arbeitsstelle, die hat über sich gesagt: Ja, ich bin nicht perfekt, aber so im Vergleich mit manchen anderen Menschen, ja, ich denke, falls da am Ende Gott steht und mich bewerten will, das wird schon reichen, ich bin ja kein Unmensch. Vielleicht kannst du dich damit gut identifizieren. Ich würde sagen, sie hat da relativiert. Sie hat sich verglichen mit anderen, die sie als schlechtere Menschen einstufen würde. Und sie sieht sich da nicht. Sie findet, so eng kann man das gar nicht sehen, dass sie da schlecht abschneiden würde. Mit dieser Sicht braucht sie also keine Hilfe. Sie hat kein Schuldproblem. Ihr Herz hat kein Problem, dass es nicht anders könnte, als immer wieder ungesund sich zu verhalten. Sie braucht da keine Vergebung. Ein anderes Gespräch hatte ich mit einer Freundin hier in Potsdam vor einer Weile. Wir sprachen über die Erzählung in der Bibel, über Noah, der diese Arche gebaut hat. Also als Gott sah, dass die Menschen so verdorben und so böse und zerstörerisch waren, dass es keine Hoffnung mehr gab. Und Gott beschloss damals, mit einer Flut alles Leben auf der Erde auszulöschen. Bis auf eine Familie und ein Paar von jeder Tierart. Eine richtig harte Geschichte, ein richtig hartes Urteil von Gott damals über die Welt. Und meine Freundin hörte sich das an. Wohlgemerkt, sie bezeichnet sich nicht als Christin, aber sie meinte spontan: Puh, naja, wenn ich mir die Menschen und die Welt heute so ansehe, eigentlich bräuchte es dann ja wieder eine Flut. Das hat mich so überrascht, das hat mich so umgehauen. Ihr Schuldbewusstsein, was sie zumindest so kollektiv für uns als Menschen hatte. Dieses Urteil, was sie da selbst gefällt hat über diese Welt. Wie siehst du dich? Was sind deine natürlichen Reaktionen auf das Thema Sünde? Wo erkennst du dich wieder? Was macht es mit dir, wenn du hörst, dass du ein Sünder oder eine Sünderin bist? Oder einfach, wenn du damit konfrontiert wirst, an etwas Schuld zu haben? Überleg mal kurz für dich. Vielleicht kennst du das ja gut, dass du stecken bleibst in Schuldgefühlen. Du verurteilst dich eh oft selbst für Dinge, für Fehler oder dafür, wer du bist. Oder du schämst dich oft schon und versuchst, Seiten von dir vor anderen zu verstecken, weil du Angst hast, was sie dann von dir denken würden und dich vielleicht ablehnen. Vielleicht lässt du das aber auch erst gar nicht zu, weil das zu schlimm wäre und wehrst Schuld eher ab. Oder du relativierst sie oft. Andere sind genauso oder sogar noch schlimmer. So wild ist das doch gar nicht. Wenn du gerade merkst, dass du oft bei einer dieser Reaktionen stehen bleibst, das muss nicht so sein, das muss nicht so bleiben. Lasst uns jetzt mal konkret sehen, wie Paulus dazu kommt, quasi in einem Atemzug davon zu sprechen, dass er der schlimmste Sünder ist und dann zu schreiben, wie dankbar er ist, dass er sich freut und dass er Gott anbetet. Er bezieht sich in diesem Text, wie gesagt, ja auf seine Vergangenheit und ich hatte es vorher schon angerissen. Er hatte als Mitglied einer Gruppe sehr ernsthafter Theologen die Entstehung dieses neuen Glaubens an Jesus beobachtet und er war absolut dagegen. Und so sehr dagegen, dass er also diese ersten Christen im Gefängnis sehen wollte und nicht nur sehen wollte, sondern auch selbst dafür sorgte, dass das was auch passierte. Das heißt, er kämpfte aktiv und leidenschaftlich und nicht vergebens gegen Jesus. Er war sehr effektiv in dem Mist, den er verzapft hat. Er war gut in seiner Arbeit gegen Gottes Ziele. Er schadete der jungen christlichen Kirche bewusst und massiv. Paulus selbst formuliert ja hier im Text, ich habe Jesus Christus früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt. Einen größeren Sünder als mich gibt es gar nicht. Das ist so eine krasse Selbstaussage. Wo auch immer du stehst, gerade als Christ, als Skeptiker, als Atheist, irgendwo unterwegs, wie du deine Sünde gerade so bewertest, ob du dich mit Paulus identifizieren kannst und wie meine Freundin das Gefühl hast, ja, es steht schon echt nicht gut um unsere Herzen und unsere Welt. Eigentlich bräuchte es mal wieder eine Flut. Oder eher mit meiner Kollegin, die sich und viele andere Menschen als gar nicht so schlimm bezeichnen würde. Oder ob du vielleicht noch irgendwo anders stehst, dazwischen oder schwankst. Ganz egal, womit wir uns alle identifizieren können, ist erstens tatsächlich Sünder zu sein, da ein Problem zu haben. Und zweitens trotzdem über alle Maßen geliebt und gewollt zu sein. Erstens wirklich Sünder zu sein, ein Problem zu haben mit unserem Herz. Und zweitens trotzdem über die Maßen geliebt und gewollt zu sein. Und das bringt uns schon zu drittens Gottes Reaktion darauf, also auf unsere Sünde. Gott sah Paulus ja, während er diese jungen Christen verfolgte, dass er sie in ständiger Angst leben ließ und zu ihrer Folterung und Ermordung beitrug. Und Gott liebte Paulus. Er wollte ihn, er begegnete ihm. Er zeigte sich ihm persönlich, er gab ihm Zeit zum Nachdenken. Er überzeugte ihn und er wusste genau, wofür er Paulus' leidenschaftliche Art später einsetzen könnte, sodass Paulus der sein konnte, als der er auch schon geschaffen war. Wenn du Christ bist, wo auch immer du warst, bevor du Christ wurdest, was auch immer du getan und wie auch immer du gelebt hast, Gott hat dich gesehen und dich geliebt. Egal wie unsichtbar deine falschen Haltungen und dein Stolz und deine Angst waren, er hat dich durchschaut. Er hat auf euren Moment gewartet und dich gerufen. Er wusste von Anfang an, was in dir steckt, im Guten und im Schlechten. Er weiß auch, welche Themen es noch heute bei dir gibt, die einfach immer wieder auftauchen, bei denen du bis heute nicht weiterkommst. Verhaltensweisen, die du einfach nicht los wirst, Charaktereigenschaften, die dir und anderen schaden. Weißt du, welche ich meine? Manche von ihnen sind dir sicher sehr bewusst, weil du immer wieder mit denen aneckst in Beziehungen oder Freundschaften, weil die Thema sind. Andere sind dir vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Und wieder andere gibst du wahrscheinlich nicht oft zu, weil es dir zu unangenehm ist. Und dieses ganze Du-Paket hat Gott gesehen und geliebt und will er und liebt er. Und so wie für Paulus damals gilt für dich und für mich, deine Sünde hält Gott nicht ab. Deine Sünde hält Gott nicht davon ab, dich zu lieben. Sie hält ihn nicht davon ab, dich dabei haben zu wollen, dich einsetzen zu wollen für die größte und wichtigste Mission der Weltgeschichte. Dein Egoismus hält ihn nicht ab. Deine schlechten Entscheidungen der Vergangenheit halten ihn nicht ab. Deine Unfreundlichkeit hält ihn nicht ab. Deine falschen Prioritäten halten ihn nicht ab. Dich zu lieben und dich dabei haben zu wollen und dich einsetzen zu wollen. Paulus Sündersein hat Gott nicht davon abgehalten, das bei ihm zu tun. Wenn du dich gar nicht als Christ siehst oder vielleicht irgendwo unterwegs bist, wo auch immer du da gerade bist oder wie auch immer du gerade bist, wie du lebst, falls du das Gefühl hast, nicht zu Gott zu passen, warum auch immer, weil du nicht gut genug bist gerade, nicht sozial genug, nicht spirituell genug, nicht stark genug, nicht tiefsinnig genug, falls dein Grund, Gott nicht näher kennenzulernen, irgend nach was in dieser Richtung klingt, das ist kein Grund für Gott. Das hält ihn nicht ab, das ist kein Grund. Die Bibel und die Geschichte sind voll von Menschen, die all das waren, nicht genug. David ist der bekannteste König in der Geschichte Israels, ein Mann aus der Bibel. Und Gott hatte ihn gegen alle menschlichen Maßstäbe zum König gemacht. Aber eines Tages schlief David mit der Frau eines anderen, eines engen Vertrauten sogar, und ließ diesen Mann dann töten, um sie auch noch heiraten zu können. Er war definitiv nicht integer genug, nicht beherrscht genug. Gott wusste das vorher und er schrieb weiter Geschichte mit David. Meine gute Freundin Maya hat eine ernsthafte Drogenvergangenheit. Die steckte ganz schön tief drin. Sie hat einiges hinter sich. Sie war auf keinen Fall gesund genug oder stabil genug. Aber das war kein Problem für Gott. Er hat sie gesehen und schon immer geliebt und zu sich gerufen. Und heute ist sie eine meiner absoluten Vorbilder darin, groß zu träumen, mutig, konsequent zu leben und ganz eng und ehrlich mit Gott unterwegs zu sein. Das ist eine unheimlich starke Frau, die ich sehr bewundere. Ich war einige Jahre lang gleichzeitig total unsicher und total überheblich gegenüber anderen Menschen und absolut gleichgültig gegenüber Gott. Ich war nicht authentisch, nicht liebevoll und definitiv nicht entschieden genug. Aber das hat Gott nicht abgehalten. Gott hat mich gesehen und schon immer geliebt und an einem Abend mich absolut überwältigt und zu sich gerufen. Und heute darf ich sehr direkt für seine Sache arbeiten, für seine Kirche. Du, wie ist deine Geschichte mit Gott? Wenn du schon eine von einer weißt, lass sie kurz Revue passieren. Wenn es da noch nicht bewusst für dich eine Geschichte gibt, Gott hat schon eine Geschichte mit dir. Seit du lebst, sieht er dich und hat dich schon immer geliebt und ruft dich zu sich. Er sehnt sich danach, dass du ihm sein Herz öffnest und dich ihm anvertraust. Denn dann passiert das, weshalb Paulus bei seinen berechtigten Schuldgefühlen nicht für immer stehen bleiben musste, sondern am Ende bei Dankbarkeit und Freude landen konnte. Ich habe vorhin dieses Zitat aus der Bibel vorgelesen, dass wenn wir behaupten, sündlos zu sein, dass wir uns dann selber belügen. Dieses Zitat geht Gott sei Dank weiter. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, denn erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, von allem Bösen. Das ist das, was wir Evangelium nennen, die gute Nachricht. Nicht mal irgendeine, sondern tatsächlich die gute Nachricht der Welt, die beste, die es gibt. Wenn Menschen erkennen, dass sie ohne Gott ein Problem haben, dass ihr Herz ein Problem hat, einen zerstörerischen Kern, den sie alleine nicht bewältigen können, und wenn Menschen dieses Problem Gott anbefehlen, anvertrauen, dann löst er es mit seiner Macht und Liebe für immer. Und zwar, indem Jesus diese Schuld, diese Scham, all das mit seinem Tod am Kreuz für uns getragen hat. Und deshalb müssen wir sie nicht mehr tragen. Er hat die Verantwortung für unser verkorkstes Herz auf sich genommen. Und das ist eine bleibende, feststehende Tatsache, an die du dich immer wieder als Kind Gottes erinnern darfst. Ja, ich bin Sünderin, aber das definiert mich nicht mehr. Das sagt nichts über meinen Wert aus. Es sagt nichts über meine heutige und zukünftige Beziehung zu Gott aus, weil das nicht mehr zählt. Gott ist mit dieser Sünderin hier einen Weg gegangen, aus Liebe und Gnade, und geht ihn immer noch mit unheimlicher Geduld. Und deshalb muss ich nicht mehr hängen bleiben in Schuldgefühlen und Scham und Selbstverurteilung oder relativieren und abwehren von Schuld. Unsere Schuldgefühle mögen manchmal berechtigt sein, weil wir wirklich Mist gebaut haben. Und einige natürliche Konsequenzen wie beschädigte Beziehungen und sowas, das wird es natürlich geben. Aber wir müssen da nicht stehen bleiben. Wir können unsere Schuld ansehen und zugeben, generell und in konkreten Konflikten. Und ich finde, das ist fast wie so eine Superkraft, die Jesus uns da gibt. Wir müssen Schuld gar nicht abwehren oder relativieren, verleugnen, wenn sie berechtigt ist. Denn sie ist real und das können wir zugeben. Wir können unseren Stolz da runterschlucken und uns entschuldigen und Sachen mit Menschen und Gott klären. Aber durch Jesus muss uns unsere Sünde und unsere Schuld keine Angst mehr machen. Durch Jesus müssen wir uns dafür nicht mehr verurteilen oder verurteilen lassen. Unsere vergangenen, aktuellen und zukünftigen Sünden sind schon erledigt für Gott. Die zählen nicht mehr. Wir sind dann gerechtfertigt, befreit davon und gewürdigt. Und dazu liebe ich was Paulus woanders schreibt, in seinem ersten Brief an Christen und Korinth. Der schreibt er, ihr Lieben, ehrlich gesagt, ist es mir egal, welches Urteil ihr über mich fällt, was ihr über mich denkt. Ich maß mir nicht mal mehr selber ein Urteil über mich an. Was zählt für mich ist einzig und allein das Urteil, das Gott über mich fällt. Und das ist Freispruch. Egal, was du in deinem Herzen trägst, egal, was du getan oder mal gesagt hast oder wie du gelebt hast oder gerade lebst und denkst, oh, das passt doch nicht. Das geht nicht zusammen, ich bin raus, glaube ich. Damit habe ich mich jetzt selbst disqualifiziert. Nein, hast du nicht. Denk an Paulus. So besonders, so schlimm ist deine Sünde nicht, dass Jesus nicht auch dafür gestorben wäre und sie nicht komplett erledigt ist für Gott. Gott ist nicht gebunden an unsere Geschichte, an unsere Prägung, unsere alten Überzeugungen, an unsere schlechten Neigungen. Gott hat die Möglichkeit, diese Dinge zu verändern, zu korrigieren und zu heilen. Lasst uns nie unterschätzen, was Jesus da am Kreuz bewirkt hat. Es hat auch für den schlimmsten Sünder gereicht. Dann wird es auch für dich reichen. Auf der anderen Seite, so unbedeutend und wirkungslos ist unsere Sünde nicht, dass sie nicht Jesus Tod am Kreuz gebraucht hätte. Es stand oder steht wirklich schlimm um unser Herz und wir brauchten da dringend Hilfe. Und Gott sei Dank gibt es sie durch Jesus. Ich werde jetzt den Bibeltext nochmal lesen als Gebet. Hör ruhig einfach zu. Ich habe nämlich ein paar Stellen angepasst, bei denen ich davon ausgehe, dass die eher nur auf Paulus zutreffen. Und wenn du möchtest, kannst du innerlich mitbeten. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mir die nötige Kraft schenkt, dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt und in seinen Dienst genommen hat. Obwohl ich doch früher, hier kannst du einsetzen, was du möchtest. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben gar nicht wusste, was ich tat. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie geben kann. Und ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und ich bin einer von ihnen. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir zeigt er, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Meine Geschichte kann ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm zukünftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.